Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb, zu einer Neuauflage des Katechismus. Neuauflage deswegen, weil wir heute sozusagen den Kreis schließen. Wir beginnen heute mit dem vierten Teil des Katechismus. Auch er wird ab heute jede Woche neu für Sie ausgelegt, erklärt und vorgelesen, vor allen Dingen auch, dass Sie einmal die Gelegenheit haben, ganz bequem zu Hause diesen Katechismus, dieses große Werk und auch recht dicke Werk der katholischen Kirche zu hören. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich freue mich auf diese Stunde mit Ihnen, liebe Zuhörer. Bei uns geht es also heute um das christliche Gebet. Der Katechismus und die Katechese, die Glaubensverkündigung ist enorm wichtig, ist essentiell für die Kirche, denn wie schon der heilige Paulus sinngemäß schreibt, wenn keiner verkündigt, wie soll dann irgendjemand glauben können? Also muss uns klar sein, was wir denn glauben können, dürfen. Wenn wir uns jetzt mit dem Gebet im Katechismus beschäftigen, ist vielleicht gut, wenn wir das im Hintergrund haben, dass dieses vierte und kürzeste Kapitel des Katechismus nicht einfach so ein Buch im Anhang ist, sondern wir beschäftigen uns hier wirklich mit dem Kern, mit der Verbindungsaufnahme mit Gott, dem lebendigen Quell des Lebens. Ich freue mich, dass ich für die heutige Sendung einen weiteren Referenten begrüßen darf. Es ist Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, alle miteinander.
Es freut mich, dass auch Sie Zeit gefunden haben, bei Radio Horeb, trotz all Ihrer Belastung als Priester und Pfarrer, doch jede Woche jetzt anzutreten und unseren Hörern dieses große Werk der katholischen Kirche ein Stück weit näher zu bringen. Herr Pfarrer, ich habe gesagt, Sie sind aus der Schweiz und von dort aus jetzt live zugeschaltet. Zunächst mal die Frage, wo genau in der Schweiz befinden Sie sich?
Ich bin in Oberurnen, das ist im wunderbaren Glarnerland. Das geht so zwischen Zürich und Chur, geht da rechts ein Tal weg und das ist das Glarnerland. Und gleich am Anfang dieses Tales bin ich Pfarrer seit 8 Jahren.
Seit 8 Jahren bereits. Deckt sich das ungefähr mit Ihrer Priesterweihe oder wie lange sind Sie schon im Amt?
Nein, ich bin schon viel früher geweiht worden. Und zwar vor 15 Jahren, am 24. August 1991. Ja, und an verschiedenen Orten. Ich dann 1998 hier nach Oberurnen eine Pfarrer, umgeben von
Herr Pfarrer, wo haben Sie studiert?
Ich habe 2 Jahre in Chur studiert, im Priesterseminar unserer Diözese. Und dann hatte ich die Möglichkeit, 5 Jahre in Rom zu studieren. Ich war an der Päpstlichen Universität Gregoriana, habe dort auch ein Lizenziat gemacht in Theologie, Geschichte und Patristik und habe das dann 1992 abgeschlossen.
Sie haben uns schon erzählt, Sie haben auch in Rom studiert, Sie haben also ein bisschen auch die Weltkirche während Ihrer Studienzeit geschnuppert. Herr Pfarrer Rellstab, was sagen Sie so mal ganz persönlich als Priester zum Thema Gebet? Ist Ihnen das wichtig? Was hat das für einen Stellenwert?
Ja, das Gebet ist natürlich für mich das Lebenselixier. Also ich kann ohne Gebet überhaupt nicht leben. Für mich ist das Gebet so etwas Wichtiges. Das Gebet begleitet mich den ganzen Tag. Also ich versuche jeweils am Morgen früh meine Gebetsstunde einzuhalten. Ich stehe um 4:45 auf, gehe dann in die Kirche, bete dort eine Stunde, halte dann Frühstück und gehe dann in die Schule oder eben zur weiteren Arbeit. Ich bete auch, wenn ich unterwegs bin. Ich bin vor einer Stunde noch eine kurze Runde joggen gegangen und da habe ich immer meinen kleinen Rosenkranz dabei und habe mich auch auf die Sendung vorbereitet und einfach so damit ich mit dem Herzen immer bei Gott bin. Also das ist für mich wirklich ein Lebenselixier. Das begleitet mich wirklich den ganzen Tag hindurch. Also von daher ist es etwas vom Allerwichtigsten natürlich in meinem Leben.
Das ist ein schönes Zeugnis, gerade zu Beginn unseres Kapitels hier. Der Papst hat ja auch ganz deutlich gesagt, das wichtigste Zeugnis ist das des Lebens. Jemand, der nicht überzeugt ist von dem, was er vermittelt, der wird als solcher ziemlich bald erkannt und auch enttarnt sozusagen. Das kann jetzt bei Ihnen nicht der Fall sein. Herr Pfarrer Rellstab, ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt ein in das Kapitel des Gebetes. Und für all unsere Zuhörer, die das jetzt mitverfolgen möchten, im großen Katechismus der katholischen Kirche. Sie finden den Anfang dieses Kapitels unter dem Paragraphen 2558 oder Seite 643. Also nochmals Paragraph 2558.
Ja, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen zuerst noch einmal ganz kurz die vier Teile des Katechismus der katholischen Kirche erkläre. Es sind eben sogenannte vier Pfeiler, die die ganze Katechese der Kirche bilden. Auf dem ersten Pfeiler ist das Glaubensbekenntnis. Also was ist der Inhalt unseres Glaubens, was glauben wir überhaupt, wird da in diesem ersten Teil des Katechismus erklärt. Dann geht es im zweiten Pfeiler um die Frage, woraus lebt der Glaube, also woraus nährt er sich. Und das sind dann die sieben Sakramente. Der dritte Pfeiler, das sind dann die 10 Gebote. Und die sagen, wie lebt der Christ, was sind die Grundlagen seines sittlichen, seines moralischen Handelns, Lebens. Und dann eben schließlich der vierte Teil, der das Gebet behandelt. Und zwar in zwei Abschnitten eigentlich. Zunächst einmal, was ist überhaupt Gebet? Wie positioniert es sich im christlichen Leben? Und dann wird das Vaterunser mit seinen einzelnen Bitten sehr genau und sehr schön auch erklärt. Lassen Sie mich noch etwas auch sagen zur Vorgeschichte dieses vierten Teiles im Katechismus. Ursprünglich sollte der Katechismus nur 3 Teile haben. Und das Gebet wollte man in jedem dieser 3 Teile, also Glaubensbekenntnis, Sakramente und Gebote, kurz mitbehandeln. Doch immer deutlicher zeichnete sich dann der Wunsch ab, dass das Gebet ausdrücklich behandelt werden soll. Und so kam der Entscheid zustande, dass dem Gebet ein eigener 4. Teil im Katechismus gewidmet wurde. Er ist, wie das Herr Sonneborn schon gesagt hat, der kürzeste Teil des Katechismus. Er hat im Vergleich zu den anderen Teilen nur etwa 1/3 der Länge. Und doch ist er der vielleicht schönste Teil des Katechismus. Manche haben die Empfehlung herausgegeben, die Lektüre des Katechismus mit diesem 4. Teil zu beginnen. Denn in diesem 4. Teil sind wir wohl am nächsten an dem, was eben christliche Lebenserfahrung ist. Das Gebet eben ist ja das Herzstück unseres christlichen Glaubenslebens. Also das einfach zur Vorgeschichte dieses ganzen 4. Teiles. Wir wollen uns also nun dem Paragraph 2558 zuwenden und ich bitte Sie, Herr Sonneborn, dass Sie ihn einmal vorlesen, unseren Zuhörern.
Gerne. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Die Kirche bekennt es im Symbolum der Apostel, im ersten Teil, und feiert es in der Liturgie der Sakramente, das ist der 2. Teil des Katechismus. Damit das Leben der Gläubigen im Heiligen Geist zur Ehre Gottes, des Vaters Christus gleichgestaltet werde, das ist also der 3. Teil des Katechismus. Die Gläubigen sollen an dieses Geheimnis glauben, es feiern und in einer lebendigen persönlichen Beziehung zum lebendigen und wahren Gott daraus leben. Diese Beziehung ist das Gebet. Was ist Gebet? Für mich ist das Gebet ein Aufschwung des Herzens, sagt Theresia vom Kinde Jesus, ein schlichter Blick zum Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit und Liebe inmitten der Prüfung und inmitten der Freude.
Also das ist der erste Paragraph über das Gebet. Hier wird also kurz noch einmal eingeteilt, der ganze Katechismus, wie ich Ihnen das vorher auch dargelegt habe. Der erste Teil über das Glaubensbekenntnis, 2. Teil über die Sakramente, 3. Teil über die 10 Gebote und dann das Gebet. Und da kommt zunächst einmal ein wunderbares Zitat, nicht irgendeines viel studierten Theologen, sondern von einer ganz kleinen Heiligen, die aber eine große Heilige natürlich war, wie alle Heiligen groß sind, die kleine Theresia vom Kinde Jesu. Und jetzt hören Sie mal, was sie sagt, was Gebet ist. Gebet ist für mich ein Aufschwung des Herzens, ein schlichter Blick zum Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit und Liebe inmitten der Prüfung und inmitten der Freude. Das ist Gebet. Gebet ist das Erheben des Herzens in Gott oder zu Gott. Das ist nicht einfach etwas, das man stundenlang jetzt auf Knien in der Kirche tun muss, sondern das ist einfach überall möglich. Überall können wir das Herz in Gott erheben. Ein schlichter Blick, ein Aufschwung des Herzens, ein Ausruf der Dankbarkeit und Liebe. Das ist so zart ausgedrückt, dass es einem richtig Freude macht, in dieser Art und Weise zu beten. Und so spüren Sie auch, dass Sie selber auch sehr viel im Gebet mit Gott verbunden sind und überall, wo immer Sie sind, auch dieses Gebet eine Form von Gebet beten können. Und das eben auch inmitten der Prüfung und inmitten der Freude. Manchmal bittet man um etwas und manchmal ist es einfach ein Ausdruck der Freude, der Dankbarkeit für all das, was man empfangen hat. Also das ist der erste Paragraph und ich glaube, wir gehen gleich weiter mit dem zweiten Paragraph, das Gebet als Gabe Gottes.
Das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott oder eine an Gott gerichtete Bitte um die rechten Güter. Das ist ein Zitat von Johannes von Damaskus. Von woher sprechen wir, wenn wir beten? Von der Höhe unseres Stolzes und unseres Eigenwillens herab oder aus der Tiefe, wie es im Psalm 130 heißt, eines demütigen und reuigen Herzens? Wer sich erniedrigt, wird erhöht. Die Demut ist die Grundlage des Betens, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. So heißt es im Römerbrief im Kapitel 8, Vers 26. Um die Gabe des Gebetes zu empfangen, müssen wir demütig gesinnt sein. Der Mensch ist vor Gott ein Bettler.
Dieser Paragraph hat ein weiteres Zitat von Johannes von Damaskus, und zwar eben das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott oder eine an Gott gerichtete Bitte um die rechten Güter. Das deckt sich ziemlich mit dem Ausspruch der heiligen Theresia vom Kinde Jesu. Eine Erhebung der Seele zu Gott oder eine an Gott gerichtete Bitte. Und dann ist ganz wichtig, um die rechten Güter. Hier wird etwas ganz Wesentliches vom christlichen Gebet ausgesagt. Wir machen ja vielleicht manchmal die Erfahrung, dass uns nicht gleich alles gegeben wird, worum wir beten. Und da müssen wir vielleicht dann und wann die rechte Gesinnung des Gebetes überprüfen. Ist es wirklich ein richtiges Gut, das wir erbeten? Weil Johannes von Damaskus sagt ganz deutlich, eine an Gott gerichtete Bitte um die rechten Güter. Gott wird uns nie etwas geben, was uns letztlich nicht als Gut zugute kommt. Und das ist eigentlich sehr wichtig, dass wir das immer wieder auch ein bisschen überprüfen in unserem eigenen Gebet. Ist das, was ich erbitte, wirklich etwas, das mir letztlich, ich sage jetzt so, zum Seelenheil förderlich ist? Und dann von woher sprechen wir, wenn wir beten? Und der Katechismus erklärt sehr deutlich, dass das Wesentliche am Gebet die Demut ist. Also wir überheben uns nicht irgendwie in unserem Stolz oder in unserem Eigenwillen gegenüber Gott, sondern wir erniedrigen uns, wir stellen uns unter die Allmacht Gottes. Die Demut, so sagt der Katechismus, ist die Grundlage des Betens. Denn wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Der Römerbrief wird hier zitiert. Ja, tatsächlich, oft wissen wir nicht, was das Richtige ist für uns, in welcher Weise wir richtig beten sollen. Und dann heißt es auch in diesem Römerbrief wunderbar, der Geist Gottes gibt uns ein, worum wir beten sollen. Der Geist Gottes weiß es, und wenn wir uns ab und zu auch wieder vom Heiligen Geist leiten lassen, dann gibt er schon das Rechte ein. Also, um die Gabe Gottes empfangen zu können, auch die Gabe des Gebetes, braucht es einfach ein demütiges Herz, ein bescheidenes Herz, ein Herz, eine Bereitschaft, sich wirklich Gott zu unterstellen. Und hier bringt der Katechismus ein ganz schönes Bild. Der Mensch ist vor Gott ein Bettler. Also nicht einer, der eben wie ein König fast sich schon über Gott erhebt, sondern einer, der wirklich als demütiger Bettler, der nichts hat, der alles empfangen muss, der nichts aus sich selber kann, der empfängt. Das ist die richtige Haltung vor Gott. Er ist der ganz Große und in seiner unendlichen Größe beschenkt er uns immer wieder, weil wir eben wie Bettler in der Notlage sind und etwas brauchen. Ich schlage vor, wir gehen weiter beim Paragraph 2560.
Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, so heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 10. Das Wunder des Gebetes zeigt sich gerade da, am Rande des Brunnens, bei denen wir Wasser holen. Dort begegnet Christus jedem Menschen. Er sucht uns, bevor wir ihn suchen, und er bittet: Gib mir zu trinken. Jesus dürstet. Seine Bitte kommt aus der Tiefe Gottes, der nach uns verlangt. Ob wir es wissen oder nicht, im Gebet begegnet der Durst Gottes unserem Durst. Gott dürstet danach, dass wir nach ihm dürsten.
Auch hier wird wieder sehr viel aus der Bibel zitiert. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Im Johannesevangelium im 4. Kapitel begegnet Christus der samaritanischen Frau beim Brunnen des Jakobus. Und dort entwickelt sich ein wunderschönes Gespräch. Und im Grunde genommen möchte Jesus diese Frau beschenken. Sie aber weiß nicht so recht, wie sie mit diesem fremden Mann umgehen soll, weil sie ja nicht mit fremden Männern Kontakt haben darf in irgendeiner Form, weil das damals wirklich verpönt war. Und sie will dann ihm Wasser geben, aber Jesus sagt einfach, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, ich gebe dir noch viel mehr Wasser, lebendiges Wasser, das wirklich zu einer Quelle in dir wird. Etwas, das dich in deinem ganzen Leben aufheitert, erneuert, erfrischt. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, die Gabe Gottes, das ist immer wieder die Liebe, die er einfach aus freien Stücken über uns Menschen ausgießt. Eben Deus Caritas Est, das ist auch der Titel der Enzyklika von Benedikt dem 16., die wunderbar von dieser göttlichen Liebe zu uns Menschen spricht, aber auch dann diese göttliche Liebe, die in der nächsten Liebe fruchtbar werden muss. Das Wunder des Gebetes zeigt sich gerade da, am Rande der Brunnen, bei denen wir Wasser holen. Also wir sind immer wieder eben Bettler, die etwas brauchen. Und Gott ist der, der uns einfach in großer Güte immer wieder beschenken möchte. Gott begegnet jedem Menschen. Er sucht uns, bevor wir ihn suchen, und er bittet, gib mir zu trinken. Jesus dürstet. Das sind ja auch die letzten Worte, die er am Kreuz gesprochen hat. Es dürstet ihn nach den Menschen, und zwar nach der Bereitschaft der Menschen, eben diese Liebe Gottes, aus der ja alles auch entstanden ist, die ganze Schöpfung aus Liebe entstanden ist, dass Menschen da sind, er dürstet nach Menschen, die eben bereit sind, diese Liebe auf sich anzunehmen. Gib mir zu trinken, gib mir zu trinken. Das ist auch unsere Bitte immer wieder an Jesus Christus, gib mir etwas. Und er schenkt uns ja dann, gerade auch in der Eucharistie, den Leib des Herrn, der eine wahre Speise ist, und das Blut des Herrn, die ein wahrer Trank ist. Also hier kommt dieses Motiv vom Trinken auch wieder auf, gerade in der Eucharistie. Er ernährt uns, er gibt uns das, was wir eben wirklich brauchen. Um die rechten Güter, ich betone dies noch einmal, sollen wir an Gott bitten richten. Gott will also jedem Menschen begegnen. Er sucht den Menschen. Papst Benedikt hat jetzt in Deutschland auch wieder so wunderbar gesagt, wir stellen fest, dass Gott abwesend ist, dass wir ihn an den Rand gedrängt haben. Aber wir fragen uns nicht einmal mehr, warum wir ihn gar nicht mehr brauchen. Warum es uns nicht mehr nach Gott dürstet. Er ist eigentlich da und sucht uns immer wieder. Und ich darf auch in meiner pastoralen Erfahrung die Erfahrung machen, dass er immer wieder Menschen aus ganz verschiedenen Orten ruft, die sehr weit weg von Gott gelebt haben. Und plötzlich erhalten sie eine Gnade. Irgendwie spürt man dann, jetzt haben sie den Anruf Gottes, der immer da ist, die Gnade, die immer über jedem einzelnen Menschen ist, angenommen. Und plötzlich geschieht etwas und sie beginnen sich wieder an zu interessieren für das Leben mit Gott, für das Leben in der Kirche. Es gibt immer wieder Menschen, die dann auch zurückkommen in die Kirche. Natürlich gibt es auch den anderen Weg, das muss ich nicht verheimlichen. Es gibt immer wieder Menschen, die dann plötzlich aufhören, die Kirche zu besuchen, die das Gebet nicht mehr so ernst nehmen und so weiter und dann halt immer weiter wegkommen. Aber eben, es gibt auch den anderen Weg. Es gibt, und das zeigt einfach, dass Gott immer da ist und uns sucht. Mit einer unendlichen Geduld auch, mit einer unendlichen Güte. Er ist einfach da, er ist immer der nach uns dürstet, der uns haben will. Ja, ob wir es wissen oder nicht, im Gebet begegnet der Durst Gottes unseren Durst. Also das ist auf beiden Seiten etwas. Gott möchte uns haben, er möchte uns beschenken können und wir selber haben ja immer wieder diese Sehnsucht nach der Liebe Gottes, nach dem Größeren, nach dem Erhabenen, nach dem Wunderbaren, nach dem, was uns innerlich erfüllen kann. Es ist unser Durst und diese beiden Arten von Durst, ist wunderschön gesagt jetzt im Katechismus, die begegnen einander im Gebet. Gott dürstet danach, dass wir nach ihm dürsten. Das ist ein Ausspruch des heiligen Augustinus. Also da eben kommt Gott dem Geschöpf entgegen, er wartet auf uns und wir sind eigentlich abhängig von Gott und unsere Sehnsucht kann nur gestillt werden, wenn wir uns eben wieder dann an Gott wenden, um uns von ihm beschenken zu lassen. Und das ist Gebet, eben diese Begegnung, diese ganz tiefe Begegnung mit dem Herrn, die uns innerlich so nahe geht, dass es eben alles heilen kann, alles aufrichten kann und diesen tiefen Durst, den viele Menschen in der Seele verspüren, eben stillen kann. Gehen wir weiter mit dem Paragraph 2561.
Du hättest ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben, heißt es wiederum im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 10. Unser Bittgebet ist auf geheimnisvolle Weise eine Antwort. Antwort auf die Klage des lebendigen Gottes: Mein Volk hat mich verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben. Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. So heißt es bei Jeremia 2,13. Es ist die gläubige Antwort auf die unverdiente Heilsverheißung, liebende Antwort auf den Durst des eingeborenen Sohnes.
Hier wird noch einmal im Grunde genommen dasselbe Thema vom Paragraph 2560, vom vorhergehenden Paragraph aufgenommen. Wieder ein Zitat aus der Begegnung mit der Samaritanerin. Du hättest ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Eben, letztlich können wir Gott nicht so viel geben, wie er uns geben kann. Wir können ihm unsere Bereitschaft geben, wir können uns ihm unser Herz geben. Und zwar mit dem Ziel, eben, dass er es erfüllen kann. Wir können ihm unseren Durst, unsere Sehnsucht, unsere auch Hilflosigkeit, unser Bedürfnis hingeben, damit er alles erfüllen kann. Und das ist ja sein tiefster Herzenswunsch, dass er uns mit seiner Liebe, ich sage es noch einmal, mit der er alles so wunderbar erschaffen hat, auch beschenken kann, immer wieder neu. Und eben deshalb geht es nicht so sehr darum, dass wir dann versuchen, Gott etwas zu geben, durch weiß nicht welche Opfer oder Verzicht und solche Dinge, sondern wir bitten ihn, dass er uns dieses lebendige Wasser gibt. Wir können ihm kein Wasser geben, aber er kann es uns geben. Und zwar eben lebendiges Wasser. Etwas, das uns einfach im Leben erfrischt, das uns gut tut, das uns aufrichtet, das uns Kraft gibt in all diesen Schwierigkeiten, in denen Sie und in denen ich als Pfarrer hier in Oberurnen stecke. Unser Bittgebet, so heißt es weiter, ist auf geheimnisvolle Weise eine Antwort. Antwort auf die Klage des lebendigen Gottes: Mein Volk hat mich verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Hier kommt etwas auch vom ganzen Drama der Schöpfungsgeschichte zum Ausdruck. Gott hat jeden Menschen in Liebe erschaffen, hat ihm alles in den Schoß gelegt, hat ihm die Möglichkeit gegeben, ein Leben in Fülle zu leben. Und so viele Menschen ziehen sich einfach zurück von ihm, verschließen ihr Herz, möchten sich gar nicht mehr beschenken lassen, haben das Gefühl, sie kommen durch das Leben auch ohne diese dauernd auf uns herabregenden Gnaden, die Gott uns schenkt. Und wenn wir anfangen zu beten, dann ist es eigentlich wie eine Antwort der Bereitschaft, eben das, wofür Gott da ist, ernst zu nehmen, anzunehmen. Es ist die Antwort auf die Klage des lebendigen Gottes: Mein Volk hat mich verlassen. Und das ist in unserer Zeit wirklich ein großes Drama. Darunter leide ich auch persönlich als Geistlicher, als Priester, dass einfach so viele Menschen das Gefühl haben, ich brauche den lieben Gott nicht mehr, ich brauche die Kirche nicht mehr. Und doch, ich sehe einfach diesen Durst Gottes nach uns. Und es freut mich immer wieder, wenn Menschen dann zurückkommen in die Kirche und beten, wenn sie bei der eucharistischen Anbetung dabei sind oder wenn sie beim Rosenkranzgebet dabei sind. Das ist die Antwort auf dieses Verlassensein des Volkes Gottes Gott gegenüber. Also, mein Volk hat mich verlassen. Ein trauriger Ausspruch aus Jeremia, der aber eben auch in der heutigen Zeit sehr, sehr zutrifft. Und da können Sie und ich durch unser Gebet Gott eine Antwort geben. Und ich denke, wir können dadurch ihm auch irgendwo eine Freude machen. So salopp, das ist einfach so einfach, das jetzt tönt. Aber ich denke, es ist dann Gott, der spürt, alles hat doch den Wert. Es ist nicht ganz umsonst. Es sind immer noch Menschen da, die seine Liebe, die seine Gnade annehmen. Und dann eben, wenn das Volk sich verlassen hat, ist das Zitat aus Jeremia, und den Quell des lebendigen Wassers, wenn sie also all die Gaben Gottes nicht mehr wollen, dann nehmen sie das wie auf in Zisternen, die Risse haben und die das Wasser nicht halten können. Eben, wenn der Mensch nicht mehr bereit ist, die Gnade Gottes anzunehmen, dann versiegt diese Gnade. Und der Mensch, irgendwo verkümmert er innerlich. Und er wird ganz sicher nicht das vollkommene Glück erfahren. Nur ein Mensch mit Gott kann diese Fülle des Lebens erfahren, das Gott für uns Menschen vorbereitet hat. Es ist die gläubige Antwort auf die unverdiente Heilsverheißung. Eben auch die Verheißung, dass der im Glauben durchhält bis ans Ende, das ewige Leben gewinnen wird. Es ist die liebende Antwort auf den Durst des eingeborenen Sohnes. Also das Gebet als Antwort, eine wunderbare Sache, um mit Gott verbunden zu sein, um seinem Anruf an uns Antwort zu geben.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Sie haben bei unserer Katechismus-Sendung eingeschaltet. Es geht um das christliche Gebet, den vierten Teil des Katechismus. Unser Referent ist Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Herr Pfarrer Rellstab, wir können einstweilen im Katechismus weitermachen.
Ja, gerne. Also jetzt kommt ein Abschnitt Gebet als Bund und das wären dann die Paragraphen 2562 bis 2564. Der erste Abschnitt, den wir vorhin kommentiert haben, war Gebet als Gabe Gottes, jetzt also Gebet als Bund und dann gibt es noch in diesem ersten Abschnitt oder ersten Kapitel oder Einleitung zum ersten Abschnitt ein Gebet als Gemeinschaft. Herr Sonneborn, würden Sie wieder den Paragraph 2562 bitte lesen.
Woher kommt das Gebet des Menschen? Welches auch immer die Handlungen und Worte sein mögen, in denen sich das Gebet ausdrückt, es betet doch immer der ganze Mensch. Um aber den Ort zu bezeichnen, aus dem das Gebet hervorgeht, spricht die Schrift zuweilen von der Seele oder dem Geist, am häufigsten aber mehr als 1000-mal vom Herzen. Das Herz betet. Ist dieses fern von Gott, ist das Gebet sinnentleert.
Ja, vielleicht haben Sie sich diese Frage auch schon einmal gestellt. Woher kommt das Gebet des Menschen? Vielleicht beten Sie manchmal sehr bewusst mit dem ganzen Verstand und es ist Ihnen vollkommen klar, dass Sie jetzt mit Gott in Kontakt sind oder allenfalls auch im Rosenkranzgebet irgendwie die Mutter Gottes ansprechen mit den Worten des Erzengel Gabriels. Manchmal aber werden Sie sich wahrscheinlich auch ertappen, wie ich gebe das zu, dass das mir auch manchmal passiert, dass das Gebet einfach so ein Lippenbekenntnis ist. Ich merke das auch oft, wenn ich mit den Kindern im Religionsunterricht zu Beginn der Stunde bete, dann schauen sie überall hin und so und man merkt, es ist einfach nur noch Lippengebet. Es ist etwas, das sie auswendig gelernt haben. Wenn es gut geht, können sie es auswendig und sonst hilft man ein bisschen nach. Aber es bewegen sich einfach die Lippen und man spürt, das Herz ist nicht dabei. Das ist kein echtes Gebet. Das kommt nicht aus der Tiefe des Herzens, des Menschen, sondern das ist irgendwo in der Oberfläche. Und das kann man dann schon sagen, das ist sicher kein wunderbares oder tiefes oder gutes Gebet. Also woher kommt das Gebet des Menschen? Welches auch immer die Handlungen und Worte sein mögen, eben ob man sitzt oder kniet oder auf einem Gebets-Meditationsschemel hockt und was für Worte man auch verwendet, in denen sich das Gebet ausdrückt, es betet doch immer der ganze Mensch. Eben, wenn ich sage, dass ich auch bei meinen Joggingrunden bete, dann bete ich auch mit dem ganzen Körper. Dann soll auch jeder Schritt irgendwie ein Liebeszeichen Gott gegenüber sein. Also wenn ich am Morgen aufstehe, dann übergebe ich dem lieben Gott mein ganzes Leben, ebenso jeden Schritt, den ich tue und jedes Wort, das ich spreche, auch jeden Atemzug, den ich mache. Und alles soll irgendwo auch diese Antwort sein, von der wir vorhin gesprochen haben, eine Antwort auf den Anruf Gottes, auf die Liebe Gottes. Und es soll einfach auch zum Ausdruck bringen, ich möchte dich auch lieben, mit meinen Unfähigkeiten, mit all meiner Begrenztheit. Aber es soll doch ein Ausdruck sein, ich möchte dich lieben. Also bietet im Grunde genommen der ganze Mensch mit, der ganze Körper auch. Und vielleicht haben Sie auch schon einmal eine schwere Krankheit hinter sich gehabt, oder sind Sie jetzt sogar drin und machen die Erfahrung, dass Sie vielleicht auch im Krankenhaus liegen und überhaupt nicht mehr beten können, dass einfach jedes Wort zu viel wird, dass man nicht einmal mit dem Rosenkranz beten kann. Und da ist es dann doch auch wichtig, dass man einfach mit dem Körper betet, der ganze Mensch betet, einfach dieses ganze Leiden, diesen Schmerz, das was einem so schwer fällt, alles, dass man einfach das als die Opfergabe des Gebetes hingibt. Und das ist genug Gebet. Da muss man nicht das Gefühl haben, jetzt habe ich schlecht gebetet, jetzt habe ich zu wenig gebetet, weil ich nicht mehr fähig bin, einen ganzen Rosenkranz oder auch nur ein Gesetz des Rosenkranzes zu beten. Nein, gerade da, und ich habe diese Erfahrung auch schon machen dürfen, da genügt es einfach da zu sein. Einfach da zu sein. Vielleicht einfach nur noch Jesus zu sagen oder eben nicht einmal mehr, vielleicht kann man nicht mal mehr das, sondern einfach das ganze Leiden, Herr, hier hast du es. Ich gebe es, mach du etwas Gutes daraus. Das ist der Mensch, der ganze Mensch, der betet. Und dann geht es weiter im Katechismus, um aber den Ort zu bezeichnen, aus dem das Gebet hervorgeht, spricht die Schrift zuweilen von der Seele oder dem Geist, am häufigsten aber mehr als tausendmal vom Herzen. Also das Herz betet, ich habe das gesagt, eben das Gebet muss aus der Tiefe kommen, aus dem Herz. Ist dieses fern von Gott, ist das Gebet sinnentleert. Ja, natürlich. Und deshalb müssen wir schon immer wieder darauf achten in unserem persönlichen Gebet, dass es eben nicht einfach ein Geplapper ist, wie Jesus das ja auch sagt in der Bergpredigt. Wenn ihr betet, tut es nicht wie die Heiden, die einfach plappern, sondern eben betet aus dem Herzen, aus der Tiefe des Herzens. Glaubt daran, was ihr betet, und es wird euch gegeben werden. Machen wir weiter mit dem nächsten Paragraphen.
Das Herz ist das Zuhause, in dem ich bin und in dem ich wohne, in semitischer oder biblischer Sprechweise, wo ich absteige. Es ist unsere verborgene Mitte, die weder unsere Vernunft noch andere Menschen erfassen können. Einzig der Geist Gottes kann es ergründen und erkennen. Im Innersten unseres Strebens ist das Herz Ort der Entscheidung. Es ist Ort der Wahrheit, wo wir zwischen Leben und Tod wählen. Es ist Ort der Begegnung, da wir nach dem Bilde Gottes in Beziehung leben. Das Herz ist der Ort des Bundes.
Jawohl, das ist einfach die Erklärung, was das Herz ist. Eben das Tiefste in unserem Menschen, da wo ich zu Hause bin. Mein Zuhause, in dem ich bin, in dem ich wohne, wo ich absteige, in der biblischen Sprachweise. Das Herz ist unsere verborgene Mitte. Das ist alles sehr klar und sehr schön ausgedrückt hier im Katechismus. Der Geist ist der Ort, ist der Ort der Begegnung, da wir nach dem Bilde Gottes in Beziehung leben. Das Herz ist der Ort des Bundes. Eben im Herz begegnen wir Gott. Und mit dem Tiefsten in unserem Leben, eben wir können es auch Seele nennen, in dieser Tiefe will uns Gott begegnen und einfach diesen Bund, den er versprochen hat, auch mit uns schließen. Also das Gebet soll immer wieder, so sagt der Katechismus, aus der Tiefe kommen und eben nicht nur einfach in der Oberfläche. Sehr schön beschrieben hier im Katechismus, was das Herz ist. Vielleicht lesen Sie das selber auch wieder einmal nach. Paragraph 563. Wir gehen noch zum nächsten Paragraphen.
Das christliche Gebet ist eine Bundesbeziehung zwischen Gott und dem Menschen in Christus. Es ist Handeln Gottes und Handeln des Menschen. Es geht aus dem Heiligen Geist und aus uns hervor. In Vereinigung mit dem menschlichen Willen des menschgewordenen Gottessohnes richtet es sich ganz auf den Vater.
Jawohl. Wie gesagt, vorher schon im Paragraph, hier geht es eben um diese Beziehung des Bundes zwischen Gott und dem Menschen. Das Gebet ist Handeln Gottes, weil er uns eben immer wieder in seiner unendlichen Liebe beschenkt, weil er uns all das gibt, was eben richtige Güter sind. Noch einmal das Zitat von Johannes von Damaskus im vorherigen Paragraph, einige Paragraphen vorher. Und das ist das, was Gott macht. Und wir, unser Handeln ist natürlich, dass wir uns an Gott richten. Wir sind eben die Bettler, die etwas von ihm erwarten. Er, der Aktive, der uns dann beschenkt. Und das gibt dann einen Bund. Er braucht letztlich uns und wir brauchen natürlich ihn. Das klingt vielleicht so komisch. Gott braucht er uns? Ja, er braucht uns. Er hat uns nämlich erschaffen, um uns zu erlösen auch. Und in diesem Sinne braucht er uns auch. Und er will auch, dass wir mit ihm in Gemeinschaft treten. Und ich denke, es ist traurig. Er ist traurig über jeden, der nicht mit ihm in Gemeinschaft lebt. Und deshalb ist diese Bundesbeziehung beidseitig. Er handelt und wir handeln. Das Gebet geht auch immer wieder aus dem Heiligen Geist hervor. Eben der Heilige Geist gibt uns letztlich ein, worum wir in rechter Weise beten sollen, heißt es in der Heiligen Schrift. Und das Gebet geht aber auch von uns heraus. Manchmal ist es gut, wenn wir überlegen, worum soll ich überhaupt beten? Was ist jetzt wesentlich? Was brauche ich? Was ist wirklich heilsnotwendig? Da gäbe es viele Beispiele von kindlichen Gebeten, die eben irgendwie da beten darum, dass sie etwas erhalten, was dann eben vielleicht nicht ganz wichtig ist. In Vereinigung mit dem menschlichen Willen des menschgewordenen Gottessohnes richtet sich das Gebet ganz auf den Vater. Also ist immer hier auch diese Dreifaltigkeit drin, quasi das Gebet im Heiligen Geist durch den Sohn an den Vater. In jedem Gebet, auch wenn wir jetzt, sagen wir, nur zum Vater beten oder nur zum Sohn beten oder nur zum Heiligen Geist beten, ist doch immer die ganze Dreifaltigkeit im Gebet gegenwärtig. Also Gebet als Bund ist eine Bundesbeziehung, die das Gebet aufrichtet. Beziehung, also Bund zwischen Mensch und Gott. Und dann gibt es auch noch das Gebet als Gemeinschaft, und das ist da der Paragraph 2565.
Im neuen Bund ist das Beten die lebendige Beziehung der Kinder Gottes zu ihrem unendlich guten Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Die Gnade des Gottesreiches ist die Vereinigung der ganzen heiligsten Dreifaltigkeit mit dem ganzen Geist des Menschen. Soweit zum Teil ein Zitat von Gregor von Nazianz. Das Leben des Gebetes besteht somit darin, dass wir immer in Gegenwart des dreimal heiligen Gottes und in Gemeinschaft mit ihm sind. Diese Lebensgemeinschaft ist stets möglich, da wir durch die Taufe mit Christus eins geworden sind. Das Gebet ist christlich, insofern es Gemeinschaft mit Christus ist und sich in der Kirche dem Leib Christi ausweitet. Es ist umfassend wie die Liebe Christi.
Jawohl, das ist die genauere, schönere noch Erklärung, dass eben jedes Gebet ein Ausdruck der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott ist. Also wie immer ich bete, dann ist es ein Gebet zur göttlichen Dreifaltigkeit. Manchmal ist es vielleicht auch gut, dass wir uns überlegen, wen wir ansprechen im Gebet. Wir sprechen oft einfach Gott an. Wer meinen wir mit Gott? Meinen wir den Vater? Meinen wir den Sohn? Meinen wir den Heiligen Geist? Der heilige Ignatius von Loyola, der ja die Exerzitien ins Leben gerufen hat, durch Eingabe des Heiligen Geistes, und der wirklich ein Meister des Gebetes war, hat einmal sehr deutlich darauf hingewiesen, dass man darauf achtet, dass man zum Beispiel im Gebet mal ganz bewusst den Vater anspricht. Weil der Vater ist nicht gleich der Sohn und nicht gleich der Heilige Geist. Und das Gebet zu diesem liebenden Vater ist anders als dann eben zum Beispiel zu Jesus, wenn ich ihn anspreche als mein Erlöser am Kreuz. Da habe ich eine ganz andere Beziehung zu Jesus, und da wird das Gebet auch wieder ganz anders. Oder das Gebet zum Heiligen Geist, der ja eben die Lebensdynamik ist, der überhaupt das christliche Leben möglich macht, der etwas Dynamisches ist, der etwas Erfrischendes ist, der etwas Starkes ist und der eben uns immer wieder neu beleben möchte. Das Gebet zum Heiligen Geist wird wieder ganz anders aussehen als das zum Sohn oder zum Vater. Also da kann man vielleicht auch in dieser Gemeinschaft des Gebetes auch daran denken, dass ich einmal in meinem Gebet ganz bewusst einen der drei göttlichen Personen anspreche und dann mal auch schaue, wie dann mein Gebet sich entwickelt und was es dann genau ist. Der Katechismus sagt, das Gebet ist christlich, insofern es Gemeinschaft mit Christus ist und sich in der Kirche, dem Leib Christi, ausweitet. Es ist umfassend wie die Liebe Christi. Also in der Gemeinschaft mit Christus beten wir, das ist klar. Für uns Christen ist Christus natürlich absolut der Mittelpunkt, der Messias, der Erlöser, der Heiland. Und die ganze Sache wird natürlich auch in der Kirche gelebt. Die Gemeinschaft mit Christus wird auch in seinem Leib in der Kirche gelebt. Aber das ist ein Teil, der dann den Katechismus des Glaubensbekenntnisses betreffen würde und der Ihnen sicher auch schon ziemlich klar erklärt worden ist. Oder vielleicht geschieht das dann noch. Ja, das wäre also mal die Einleitung zum ersten Abschnitt, das Gebet im christlichen Leben. Nächste Woche werden wir dann weiterfahren mit dem ersten Kapitel, die Offenbarung des Gebetes, wie das gegangen ist im Alten Bund, im Neuen Bund.
Gut, jetzt hätte ich, Herr Pfarrer Rellstab, noch ein paar Fragen, die sich auf diese Einleitung beziehen. Wir haben, Herr Pfarrer, zu Beginn ein so schönes Zitat gehört von der kleinen heiligen Theresia, unter Anführungszeichen, Theresia vom Kinde Jesus. Aufschwung des Herzens, das ist für Sie Gebet. Ein schlichter Blick zum Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit und Liebe. Dieser Aufschwung des Herzens, wie äußert sich das? Ist das etwas, was ich spüre? Das klingt so nach Gefühl, aber manchmal geht es mir schlecht und ich sage trotzdem, möchte trotzdem beten. Wie verstehe ich hier einen Aufschwung des Herzens? Wie merke ich, dass jetzt mein Herz sich im Aufschwung befindet?
Ich denke, das ist ganz einfach, wenn Sie sich in irgendeiner Form an Gott wenden. Wenn Sie einfach sagen, jetzt Herr, hilf mir mit einem Stoßgebet oder so. Einfach den Blick nach oben heben und einfach wissen, jetzt komme ich selber nicht mehr weiter. Jetzt brauche ich diesen Gott, den Herrn, der mir beisteht mit seiner Gnade, der mir etwas gibt, damit ich einfach weiterkomme. Das kann ganz einfach sein. Einfach eben das Herz erheben, sich bewusst werden, jetzt brauche ich Gott. Oder dass sich bewusst werden, jetzt ist Gott da. Und das genügt. Das spürt man natürlich. Das ist etwas, das tief innerlich spürbar wird. In jedem Moment, in dem Sie sich an Gott wenden, spüren Sie innerlich etwas. Also mindestens bei mir ist es so. Immer wenn ich mich an Gott wende, dann fühle ich immer irgendwie eine Geborgenheit. Dann geht es mir sofort besser. Ich habe ja auch viel Ärger manchmal und Unverständnis. Ich verstehe Dinge nicht, die Menschen tun und muss ja auch irgendwo damit fertig werden. Und ich merke dann, je länger, dass ich darüber nachdenke, wenn ich das intellektuell verarbeiten möchte, dann erleide ich Schiffbruch. Das geht, da komme ich nicht mehr durch. Das schaffe ich einfach nicht. Aber wenn ich dann das einfach hinlege und sage, Herr, nimm du es. Oder wie das wunderbar auf dem Bild der heiligen Schwester Faustina vom barmherzigen Jesus steht. Jesus, ich vertraue auf dich. Dann ist das Erheben, der Aufschwung des Herzens. Das ist einfach ein Seufzer zu Gott. Und das gibt dann wieder Kraft. Das rückt die ganzen Dinge jeweils wieder ein bisschen ins richtige Licht. Und mir persönlich gibt es dann immer wieder die Kraft und die Gnade, einfach nicht zu sehr nach rechts und links zu schauen, sondern dann den Weg, den Gott für mich vorgesehen hat, zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten konnte.
Ja, bestimmt. Ich habe irgendwie den Eindruck gewonnen, auch dass das etwas ist, was jeder von uns auch mal einfach ausprobieren muss. Sich vielleicht bemühen muss, eine gewisse Zeit lang dran zu denken, das Herz zu Gott zu erheben, aber dass es dann wahrscheinlich leichter geht. Denn wenn man einmal gemerkt hat, wie Sie so schön sagen, dass man hier in eine Geborgenheit eintaucht, dann wird es wahrscheinlich automatisch sich einstellen, dass man diese Hilfe dann auch sucht.
Natürlich. Ich denke, es ist immer wieder ein bisschen eine Einübung ins Gebet. Also das geht nicht ganz von selber. Eben, es ist ja von beiden Seiten eine Arbeit zu leisten, wenn wir so sagen möchten, oder? Es ist die Arbeit des Menschen, das Handeln des Menschen, es ist das Handeln der Gottes. Aber eben, wir müssen uns auch auf Gott ausrichten. Ich denke, das hat immer wieder mit der Freiheit, die Gott uns geschenkt hat, zu tun. Er zwingt uns nie zu irgendetwas, sondern er gibt uns immer wieder die Freiheit. Und um diese Freiheit, unsere Freiheit nicht zu umgehen, wartet Gott eigentlich auf unseren Anruf, also beziehungsweise eben auf unsere Antwort, wie es im Katechismus heißt. Also Gott ist an und für sich da, aber eben, ich muss irgendwann auch den Hörer abnehmen. Er ruft mich dauernd an, aber ich muss auch abnehmen, um mit ihm in Kontakt zu treten. Das ist eigentlich ein Geheimnis der Freiheit. Aber wenn ich dann das mache, dann ist eben dieses innere, tiefe Glück, das eben nur aus der Beziehung mit Gott kommt, spürbar. Da bin ich überzeugt. Und das wird jedem Menschen so gehen, der anfängt, wirklich zu beten. Der nicht nur einfach eben Lippengebet macht, nicht nur einfach irgendwo ohne Herz betet, sondern der betet mit dem Herz, wie es so schön heißt da in unserem Katechismus.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer. Wir haben jetzt Frau Dr. Kleine-Rüschkamp in der Leitung. Leider die einzige Hörerin, die heute noch auf Sendung kommt, obwohl das Telefon jetzt klingelt. Grüß Gott, Frau Dr. Kleine-Rüschkamp.
Ich grüße Sie herzlich und ich danke sehr für Ihre Ausführungen. Und ich wollte nur eines erwähnen. In Grenzsituationen, die Gott bei jedem Menschen irgendwann mal zulässt, erspüren wir den Aufschwung des Herzens. Als ich jetzt meinen lieben Mann, mit dem ich 58 Jahre in Liebe verbunden war, verlieren musste, konnte ich nur sagen, Gott Vater, dieses Leid gibst du mir, du hast ihn erschaffen. Gott, Sohn, nimm mich an die Hand und geh diese Tage und Wochen und Nächte mit mir. Und Gott, Heiliger Geist, führe du mich im Gebet. Und nur so habe ich dieses Trauerjahr bestanden. Das möchte ich nur sagen. Ich glaube, Gott schenkt denn auch die Gnade, dass wir uns ihm öffnen können. Ich habe gedacht, ich könnte nicht weiterleben, aber ich lebe immer noch. Das wollte ich nur sagen, Herr Sonnenbaum.
Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Kleiner-Rüschkamp.
Sie sind noch jung. Ich bin alt. Aber das ist meine Lebenserfahrung und bestimmt auch die Erfahrung von meinem Mann und auch Herrn Pastor aus der Schweiz. Ganz herzlichen Dank. Und ich empfinde immer mehr das Bedürfnis, für Sie alle zu beten.
Herzlichen Dank. Das ist sicherlich eine ganz schöne Sache, wenn man das hört, das Bedürfnis für andere zu beten. Und für uns alle haben wir jetzt gehört, das ist doch schön. Und ich glaube, das ist auch der Sinn unserer Hörergemeinschaft. Jeder betet für alle anderen und auch für die großen Nöte der Welt. Da dürfen wir uns vereint fühlen. Wir haben ja jetzt noch viele Sendungen vor uns, Herr Pfarrer Rellstab, über das Gebet. Einige Fragen sind noch offen. Die können wir gut benutzen, um das nächste Mal die heutige Sendung ganz kurz zu resümieren. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen heute, die Beantwortung der Fragen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und darf sagen, bis zur nächsten Woche.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Auf Wiederhören, Herr Pfarrer Rellstab.
Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörer, vielen Dank auch Ihnen fürs Dabeisein. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Viel Freude mit unserem Programm. Ihr Peter Sonneborn.